Wir sind ja in der Reihe immer wieder Gebet. Heute geht es um ein spezielles Gebet, das Gebet im Geist oder auch das Gebet in Sprachen. Darüber werde ich euch ein bisschen mitnehmen. Das Beten im Geist. Gebet umspannt die Welt. Gebet ist das, was wir brauchen. Gebet ist das, was Gott uns als Lebenselixier mitgibt. Im Gebet verbinden wir uns mit Gott. Im Gebet empfangen wir von ihm und reden mit ihm. Wir schütten unser Herz aus. Wir hören von ihm, wir sind mit ihm verbunden, wir merken, dass seine Wirklichkeit in unsere Wirklichkeit hineinkommt. Das Problem ist, dass wir manchmal gar nicht wissen, wie wir denn beten sollen für eine bestimmte Situation. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt diese Schwester gewesen wäre mit der Information, bete für einen Tim, der wird einen schweren Unfall haben. Ja, wie betet man denn dann? Was macht man denn dann? Wie betet man denn in so einer Situation? Oder wenn wir Gott loben wollen, wie betet man denn dann? Dann sagt man, Herr, ich liebe dich, ich preise dich, du bist wunderbar. Und dann fängt es schon an aufzuhören, weil einem gar nicht die Worte einfallen, die man braucht, um Gott in der angemessenen Fülle zu loben. Manchmal gehen uns wirklich die Worte aus. Wir haben gar nicht das Vokabular oder die Fantasie, so Gott zu loben, wie es ihm eigentlich gebührt, wie es eigentlich ihm zusteht. Da fehlen uns die Worte. Gebet ist eine Sache, die wir lernen können. Gebet ist eine Sache, die unser Leben lang uns begleitet und die auch eine Schule des Gebets mit uns durchmacht. Also wir gehen im Leben in verschiedenen Phasen auch an verschiedene Arten des Betens intensiver ran. Und manchmal müssen wir uns bestimmte Gebetsdinge auch von außen sagen lassen, damit wir überhaupt wieder drauf stoßen. Und so wünsche ich mir, dass wir heute Morgen, wenn ich über das Sprachengebet rede, nochmal neu drauf gestoßen werden, dass es wichtig ist, dass es eine Gabe von Gott ist, die gut ist, dass Gott Gutes damit vorhat. Ich weiß, dass in unserem Land gerade lange Zeit davor gewarnt wurde und man Angst davor hatte und man dann in eine bestimmte Schublade kommt, wenn man das Sprachengebet hat und dass man dann Angst hat, das könnte von unten sein und was es alles gibt. Also für mich war das nie so. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die ganz traditionell evangelisch war. Also man ging Weihnachten und Ostern in den Gottesdienst. Das war's dann auch. Und dann bin ich Christ geworden und habe die Bibel gelesen, das Neue Testament. Und da stand immer nur Positives über das Sprachengebet. Und von daher hatte ich da nie Probleme mit, weil ich dachte, das steht doch alles, das ist doch alles gut. Da kann man doch gar keine Angst vor haben. Das kann doch gar nichts Böses sein, wenn das so positiv dargestellt wird im Neuen Testament. Wovor sollte ich dann Angst haben? Und dann noch die Geschichte, dass Gott, der ja unser guter Vater ist, uns gute Dinge gibt, wenn wir ihn darum bitten, hat mich dann nochmal ganz neu darauf beruhigt. Und ich wusste ja, wenn ich Gott um seinen Geist bitte, dann muss ich keine Angst haben, dass er mir irgendwas Schlechtes gibt. Und von daher ist das Sprachengebet etwas Gutes, etwas Positives, über das ich jetzt euch ein bisschen was erzählen will. Es ist nicht das Wichtigste, es ist nicht das Besonderste, es ist auch nicht das, was jetzt alle vom Hocker hauen muss, sondern es ist eine Art zu beten, die Gott uns schenkt, ein Gebet, das zum Christsein dazugehört. Wir lesen mal in Markus 16, Vers 17, da sagt Jesus selbst etwas darüber, und zwar ist das in dem Missionsbefehl. Ich lese immer aus der Übersetzung das Buch und da heißt es, geht los in die ganze Welt, bringt allen Menschen ganz frei und öffentlich die gute Botschaft Gottes. Dann geht's weiter. Das sind die Zeichen, die als Bestätigung die begleiten werden, die vertrauen. In meinem Namen werden sie dämonische Mächte vertreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Das sagt Jesus über seine Nachfolge. Also ganz normal, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Gar nichts Besonderes, nichts Dramatisches, nichts Schlimmes. Das gehört dazu, das können Christen machen. Das ist eine Gabe, die Gott gerne schenkt. Und die ist, ja, normal, würde ich jetzt mal sagen. Also wir heben die immer so hoch und dann sagen wir, oh, so was ganz Besonderes. Und die ganz Heiligen oder nur für bestimmte Gruppen, das haben nur die Pfingstler oder nur die Supercharismatiker. Jesus sagt, das ist ein nachfolgendes Zeichen. Das können die Leute, können so beten, die ihm nachfolgen. Das ist gar nicht so was spektakulär Besonderes. Und wir sehen es an Pfingsten, als die Jünger sich noch nach der Auferstehung eingeschlossen haben, aus Angst davor, auch verfolgt zu werden. Was passiert? Der Heilige Geist kommt auf sie. Was machen sie? Sie sprechen in Sprachen, die sie selber nicht verstehen, die aber die anderen Menschen verstehen um sie herum. Und plötzlich sagen die Leute, Mensch, das verstehen wir ja, was der da sagt. Das ist ja meine Sprache. Ja, die Leute, die Jünger selber wissen nicht, was sie sagen. Das ist beim Sprachengebet so, dass man eben nicht weiß, was man selber sagt, sondern Gottes Geist betet in uns und durch uns sozusagen. Gott selber vertritt uns im Gebet. In der Apostelgeschichte 19, Vers 6, lese ich uns auch mal eben vor, begegnet Paulus noch Menschen, die an Jesus glauben, aber die bei diesem Pfingsterlebnis nicht dabei waren, die Pfingsten noch nicht erlebt haben, die noch nicht vom Heiligen Geist erfüllt waren. Und da heißt es, als Paulus dann seine Hände auf sie legte, kam der Heilige Gottesgeist auf sie herab. So beteten sie in für sie unbekannten Sprachen und redeten prophetisch. Es handelte sich dabei insgesamt um etwa 12 Personen. Also ein nüchterner Bericht, die Zahlen werden genannt, so viele Personen waren das, das ist passiert. Sie beteten in anderen Sprachen und sie beteten prophetisch. Das prophetische Reden ist ein Reden, das man mit dem Verstand verstehen kann. Also jemand hört etwas von Gott und spricht es dann in Worten aus, die wir Menschen verstehen können. Zum Beispiel die Bilder oder Eindrücke, die wir manchmal im Gottesdienst hören. Da sieht jemand ein Bild, da hat jemand einen Eindruck, sagt er dann. Also etwas fällt ihm ins Herz oder in den Verstand. Er sieht etwas, er hört etwas von Gott und dann spricht er das so aus, dass wir das alle verstehen können. Ja, er sagt dann, ich sehe, was hatten wir im ersten Gottesdienst, hatten wir so Bilder. Ich sehe ein Zelt und Gott sagt, komm heraus, ich will, dass du mir nachfolgst zum Beispiel. Jemand soll sich nicht länger verstecken. Das kann man verstehen mit dem Verstand, aber es trifft einzelne Menschen, die jetzt genau wissen, das ist genau für mich dieses Bild. Ja, die wissen dann in ihrem Herzen, das hat Gott jetzt jemandem gesagt, damit er mir etwas übermitteln kann. Das ist ja nicht ein Bild, was alle so vom Hocker reißt, aber manche werden dann ein Herzklopfen kriegen und sagen, boah, das war jetzt genau für mich eine Hilfe. Ich weiß jetzt, dass ich gemeint bin, dass ich neue Schritte gehen soll. Das ist prophetisches Reden. Auch Predigen ist prophetisches Reden. Reden von dem Wort Gottes, reden so, dass man es verstehen kann. Jedenfalls hofft man als Prediger, dass es so ist, dass man das verstehen kann, was man redet. Also, dass Gott das nochmal übersetzt in die Herzen und man merkt, das spricht zu mir, das sagt mir etwas, da lerne ich was, da nehme ich was für mich mit. Eine normale Gebetsart. Leider muss man sagen, haben wir die so als etwas Besonderes kennengelernt oder dargestellt viele Jahre lang, dass man Angst davor hat, mit dieser Gabe in Kontakt zu kommen oder dass manche auch so einen Hype darauf machen, dass sie denken, ich muss unbedingt diese Gabe haben, weil dann bin ich ein besserer Christ oder dann habe ich endlich die Fülle und sonst habe ich sie nicht. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass die Gabe des Sprachengebets eine Gabe unter vielen anderen ist. Das lesen wir auch in der Gabenliste im 1. Korinther 12. Viele Gaben, ein Geist steht da oben drüber, da wird alles Mögliche aufgezählt. Jeder empfängt Gaben von Gott, wenn er den Heiligen Geist empfängt. Also in dem Moment, wo du von Neuem geboren bist, wo du Jesus dein Leben anvertraust und ihm quasi, wenn man so will, übereignest und sagst, es soll dir gehören, ich will das Leben mit dir teilen, ich will dein Kind sein. In dem Moment kommt der Heilige Geist in uns und der bringt Geschenke mit, die Geistesgaben, so kleine Pakete, die wir dann auspacken dürfen und die wir gebrauchen dürfen für den Dienst. Und da ist die Sprachenrede eine von vielen. Da heißt es hier, es gibt Menschen, denen schenkt er die Begabung, Heilung zu bewirken. Ein anderer erhält die Gabe, Kraftwirkungen zu entfalten, noch ein anderer die Gabe der Prophetie. Der eine bekommt die Fähigkeit, die Geistesströmungen zu unterscheiden, der andere verschiedene Arten von Sprachen und noch ein anderer die Befähigung, diese Sprachen zu übersetzen. Alle diese Dinge bewirkt der eine und selbe Gottesgeist. Er verteilt jeweils ganz eigene Begabungen so, wie er es will. So Gott entscheidet, wem er welche Gabe gibt. Da müssen wir nicht in einen Wettkampf treten und sagen, ich hätte gern diese Gabe oder diese Gabe finde ich aber wichtiger, die will ich jetzt auch noch, sondern Gott teilt aus, so wie er es für richtig findet. Und die Gabe der Sprachenrede ist eine von vielen Gaben, aber auch eine wichtige Gabe. Warum die wichtig ist, werden wir jetzt gleich noch entdecken. Die Gabe der Sprachenrede ist ein Geschenk, das uns wappnet für einen geistlichen Kampf. Und zwar einen Kampf, der in uns stattfinden kann, nämlich gehe ich rückwärts oder gehe ich vorwärts im Glauben. Beten ist wie Nahrungsaufnahme, könnte man sagen. Ich ernähre mich geistlich durch Gebet. Und wenn ich lange nichts zu mir nehme, dann wird das mager in mir, nicht nur das Beten, sondern auch das geistliche Leben schwindet so langsam, weil ich nicht in dieser lebendigen Verbindung mit Gott bleibe. Beten ist Reden mit dem Vater im Himmel, der mich liebt. Die Gabe der Sprachenrede ist eine Gabe, heißt es, die uns selber aufbaut. Die ist uns also gegeben, um uns selber aufzubauen. Sie ist also nicht eine Gabe, die die besonders Tollen bekommen und die besonders Starken und die, die schon immer toll waren und jetzt noch obendrauf die Sprachengabe kriegen und damit wirklich tolle, feurige Prediger werden oder so, sondern sie ist eine Gabe, die den Menschen gegeben wird, die innerlich aufgebaut werden wollen. Die merken, da ist noch was kaputt in mir, da muss noch was heil werden, da muss noch was anders werden. Da brauche ich noch Unterstützung durch Worte, die nicht über meinen Verstand laufen. Wir sind beschränkt in unserem Gebet, in unserer Vorstellungskraft zum Beispiel. Wir hören von einer Situation und dann stellen wir uns vor, okay, Jesus, jetzt bitte erstens mach dies, zweitens mach das, drittens mach das. Und dann fangen wir an, nennen das dann Fürbitte und machen Gott Vorschläge, wie er das jetzt lösen soll. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Was wir uns dann mit dem Verstand vorstellen, Herr, jetzt wäre doch echt toll, wenn der das bekommen würde oder wenn die Familie das hätte oder wenn der jetzt sein Examen bestehen würde oder wenn ich die Wohnung kriegen würde oder diesen Parkplatz. Und dann beten wir dafür und meinen jetzt, wer weiß, wie geistlich wir sind. Aber in Wirklichkeit sind es Reflexionen unserer eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Und wir fragen manchmal noch nicht mal, wenn wir beten, ist das überhaupt entsprechend dem, was Gott eigentlich will? Und mit unserem eigenen Verstand setzen wir oft schon solche Begrenzungen, wie Gott jetzt handeln soll oder was er jetzt tun kann oder wie er jetzt helfen kann. Und wir machen ihm dann schöne Vorgaben und hoffen, dass er die so eins nach dem anderen abarbeitet. Aber das ist nicht Gebet. Manchmal kommen wir so an unsere Grenzen, dass wir merken, mit meinem Verstand kann ich in dieser Situation gar nicht beten. Ich kriege das gar nicht geistig auf die Reihe, was jetzt richtig und gut ist. Und da hilft uns der Heilige Geist, indem er uns mit unaussprechlichen Seufzern vor dem Vater vertritt. So heißt es. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen, aber der Heilige Geist vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern vor dem Vater. Das finde ich ganz interessant, weil wenn man jetzt denkt, der Heilige Geist könnte doch, ja, wieso muss der seufzen? Wieso sagt er nicht vernünftige Sachen? Sagt er auch. Aber wenn er uns vertritt vor dem Vater mit diesem Seufzen, ich glaube, so Seufzen, das kennen wir alle sehr gut aus der Kommunikation in der Familie oder in Beziehungen oder untereinander. Ein Seufzer kann ja manchmal mehr sagen als Worte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da setzt sich jemand hin und seufzt tief auf. Ach, da weiß man jetzt, als Angehöriger oder nahestehender Mensch, ist das jetzt ein wohliges Ah oder ist es ein, oh, mir tut alles weh oder ist es ein, ach, nimm mich doch mal in den Arm oder ist es ein, oh, lass mich bloß in Ruhe, mir ist alles zu viel. Diese Seufzer, die gar keine Worte brauchen und die man auch gar nicht in Worte fassen kann, das rutscht uns so raus. Ja, das ist eine Art der Kommunikation, die nochmal tiefer geht als mit Worten. Macht Beziehungen manchmal sehr kompliziert, dass man das nicht immer gleich versteht, was der andere jetzt gerade so deutlich geseufzt hat. Der Heilige Geist vertritt uns vor dem Vater mit diesen Seufzern. Jesus vertritt uns, wenn es um die Schuldfrage geht, vor dem Heiligen, vor dem Vater und bittet für uns als Fürsprecher. Auch ein wichtiger Vers im Neuen Testament, dass der Heilige Geist und Jesus quasi im Gebet für uns eintreten. Das ist so, als ob Vater, Sohn und Heiliger Geist im Gespräch über uns wären. Nicht jetzt nur über uns persönlich, sicher auch über die Situation in der Welt und alles, was gerade passiert, aber eben auch über uns. Vielleicht wie so ein Elterngespräch mal, wo man dann merkt, da machen sich Leute Gedanken um mich. So redet Gott mit sich selbst auch über uns, seufzt, klagt, weint vielleicht auch und nimmt auch manchmal so Seufzer, um einfach auszudrücken, was ihn gerade in Bezug auf uns beschäftigt, was man nicht mehr in Worte fassen kann. Die Geistesgabe wird uns ganz genau vorgestellt im 1. Korinther 14 und da möchte ich eigentlich mit euch hin. Moment, jetzt ist mein Zettel verrutscht. 1. Korinther 14. Wer das nachlesen möchte. Es geht um Anweisungen für den Gottesdienst, Prophetie und Sprachengebet. Es scheint so zu sein, dass in der Gemeinde in Korinth das Sprachengebet eingeschlagen hat wie eine Bombe und dass sie das ständig und andauernd benutzt haben. Also das fanden die klasse. Und wenn man das so hört, was Paulus hier sagt, dann haben die in den Gottesdiensten eifrig losgelegt und alle durcheinander in Sprachen gebetet. Und Paulus sagt dann in diesem Text hier, also wenn ihr das so macht, dann hat man ja nichts davon. Dann ist es ja wie ein Reden in Wind. Also er vergleicht jetzt das Sprachengebet und sagt, das ist was Gutes. Aber das Wichtigere noch ist das prophetische Reden, das, was man auch verstehen kann. Ja, und darum geht's, und das werde ich euch jetzt mal vorlesen und immer wieder kurz kommentieren. Jagt der Liebe nach und bemüht euch um die Befähigung des Gottesgeistes, vor allem, dass ihr prophetisch reden könnt. Denn der, der in einer geistgewirkten Sprache spricht, der spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn es versteht ja keiner. Nein, er beschreibt die verborgenen Geheimnisse in der Wirklichkeit des Gottesgeistes. Also wer in Sprachen betet, betet nicht so, dass andere es verstehen, sondern das ist ein Gespräch mit Gott, ein Gespräch für Gott. Ich lobe Gott mit Worten, die ich mir nicht selbst ausgedacht habe. Ich habe da ein Beispiel erlebt, das habe ich vielleicht schon mal erzählt. Im Sudan war ich in einer Gemeinde und habe mit einer Frau gebetet, eine süße alte Frau, die unheimliche Schmerzen hatte, schon sehr, sehr alt war, kaum noch laufen konnte. Und sie wollte gerne, dass ich für sie bete. Und dann habe ich das gemacht. Und auf einmal fing sie an, in klarstem Oxford-Englisch zu beten. Und ich war ganz überrascht, weil vorher konnte sie nur ein bisschen Arabisch und ihre Stammessprache. Und sie redete in Englisch und Lord, I praise you and I love you. Und was sie alles gesagt hat, richtig los vom Leder und richtig Oxford-Englisch. Also nicht so amerikanisch, sondern ich dachte, das gibt's ja gar nicht. War die mal in England? Ich wusste, dass sie das bestimmt noch nie war. Aber sie pries den Herrn rauf und runter in Englisch. Und auf einmal guckt sie mich ganz überrascht an und sagt auf Arabisch wieder, was war das? Was habe ich denn gesagt? Was war das denn? Und ich sagte, ja, keine Angst, du hast alles nur Gutes gesagt. Das war alles Englisch und ich konnte das sofort verstehen. Und du hast nur den Herrn gepriesen und da war sie ganz erleichtert. Also für sie war das Sprachengebet, sie hat es nicht verstanden. Für mich war das ein Genuss, richtig so, wie ich es in der Schule noch gehört und gelernt habe, Oxford-Englisch. Also war richtig nett und war alles nur positiv über Jesus. Sie hatte in Sprachen gebetet, sie hat es nicht verstanden, ich habe es verstanden. Also fast wie Pfingsten, ne? Die Jünger haben es nicht verstanden, aber die Leute, die es hören sollten, haben es verstanden. Sprachengebet. Und Paulus sagt hier, wenn ihr in Sprachen betet, dann redet ihr vielleicht Geheimnisse in der Wirklichkeit des Gottesgeistes. Also Gott vertraut euch da Dinge an, die zu groß sind für euren Verstand, die ihr mit eurem Verstand gar nicht beten könntet, auf die ihr gar nicht kommen würdet, die Gott aber gerne in eure Herzen hineingeben will, weil ihr dadurch verändert werdet. Ihr werdet durch das Sprachengebet aufgebaut. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Es geht weiter. Immer noch dieser Vergleich prophetisches Reden, Sprachengebet. Jemand, der prophetisch redet, der spricht zu den Menschen. Was er sagt, dient zum Aufbau von Menschen, zur Ermutigung und zur Stärkung. Jemand, der in einer geistgewirkten Sprache spricht, der stärkt sich selbst dadurch. Und wer prophetisch redet, der baut dadurch die Gottesgemeinde auf. Also beides hat seinen Platz, das Sprachengebet und das prophetische Reden. Ich wünsche mir, sagt Paulus, dass ihr alle in diesen geistgewirkten Sprachen sprecht, aber noch viel mehr, dass ihr auch prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist bedeutender als einer, der in geistgewirkten Sprachen spricht. Außer natürlich, wenn diese übersetzt werden. Denn dann kann die Gottesgemeinde dadurch gestärkt werden. Also wir merken, wann immer das Sprachengebet eingesetzt wird oder gebetet wird, geht es um den Aufbau für mich selbst oder für die Gemeinde. Für die Gemeinde macht es natürlich nur Sinn, wenn es auch übersetzt wird. Und das haben wir in der Gabenliste gehört. Es gibt Leute, die haben die Gabe, in Sprachen zu reden. Und es gibt Leute, die haben die Gabe, diese Sprachen zu verstehen. Auch da erinnere ich mich an eine Freizeit in Cuxhaven, wo wir so einen Workshop über Sprachengebet gemacht haben und wo dann jemand ganz erstaunt war, dass er das alles verstanden hat, als wäre das Deutsch. Aber es war auch ein Sprachengebet. Also da gibt's auch so Sachen, dass man dann denkt, wie, das ist doch jetzt gar nicht fremd, man versteht alles, aber die anderen verstehen es nicht, weil es in Sprachen ist. Gott gibt die Gabe der Auslegung jemandem, der das so hört, als wäre es verständlich gewesen. Das ist die Gabe der Auslegung. Die Leute mit dieser Gabe haben es leider in unseren Kreisen etwas schwer, nicht nur hier im Christustreff, sondern auch in ganz Deutschland, weil die so selten zum Einsatz kommt. Die müssen wirklich darauf warten, dass jemand anderes mal ein Sprachengebet spricht, damit sie dann ihre Gabe auch mal einsetzen können. Weil sonst verschlummert die so ein bisschen, denn man weiß ja nicht, ob man die Gabe hat, bis nicht mal jemand den Mut hatte, ein Sprachengebet zu sprechen und man dann weiß, ah ja, ich habe das verstanden, ich kann das übersetzen, ich kann das jetzt so sagen, dass die ganze Gemeinde das versteht. Paulus wünscht sich, dass wir alle in dieser Sprachengabe zu Hause sind, dass wir sie nutzen, dass wir sie einsetzen. Es gibt Menschen, die sehen sich sehr danach, die suchen danach und meinen, sie nicht zu finden. Und es gibt Menschen wie ich vor vielen Jahren, ich war glaube ich 18 oder 19, ich habe mich nach dieser Gabe gar nicht ausgestreckt. Ich dachte irgendwie, ach, die brauche ich nicht. Ich fand die gar nicht so wichtig. Ich wusste, die gibt es, die steht in der Bibel, alles klar, wer die braucht. Ich brauche nicht innerlich aufgebaut zu werden, habe ich damals gedacht, wer die braucht, soll sie haben. Mir geht's ja gut. So, dann kam ich in eine Situation, ich muss sagen, das war ein Tiefpunkt meines Lebens, in der ich in Südfrankreich war, schlechte Nachrichten bekam von zu Hause, total verzweifelt war, nicht wusste, wie es weitergehen soll und ich hatte beschlossen, mir das Leben zu nehmen. Das ist auch ein Thema, wo nicht oft drüber gesprochen wird bei Christen, aber ich war damals so verzweifelt, ich war 19 Jahre alt, glaube ich, war 2 Jahre Christ vielleicht und ich sah überhaupt keine Perspektive mehr für mein Leben. Ich wollte einfach nur noch Schluss machen. Ich war so leid, ich konnte nicht mehr, ich wollte nicht mehr. Es war sicherlich auch eine Anfechtung, danke ich jetzt im Rückblick, dass da schon jemand versuchte, mir das Leben zu nehmen, der größer ist, als man es vielleicht denkt, wenn man nicht mit Jesus verbunden ist, mit solchen Mächten auch zu tun bekommt. Jesus ist stärker als diese Mächte. Deswegen habe ich mich auch nicht umgebracht. Ich bin mit dem Auto über die Brücke gefahren und wollte mit Vollgas dann rechts abbiegen. Das war so ein einfaches Geländer in Südfrankreich. Da wäre ich durchgekommen mit dem Auto, mein schöner alter VW Käfer damals, und wollte dann in den Fluss stürzen und dann wäre es vorbei gewesen. Dann hätte ich alles hinter mir gehabt. Das war mein Gedanke. Und ich fahre mit vollem Karacho los auf die Brücke und komme am anderen Ende wieder an und bin total wütend. Weil es hatte irgendwie nicht geklappt. Ich habe die Kurve nicht gekriegt. Ich habe es nicht gemacht. Bin dann aus dem Auto ausgestiegen, total wütend und habe geschrien und getobt und war richtig in Rage. Und auf einmal merkte ich, dass irgendwas anders ist. Ich hörte plötzlich, wie ich in einer Sprache spreche, die ich nicht kannte und wie ich ganz ruhig wurde. Ganz überraschend. Also es war die Gabe des Sprachengebets, die Gott mir in dieser Situation gegeben hat. Ich habe da nicht nach gesucht. Ich habe nicht gesagt, die muss ich unbedingt haben. Ich will ein besserer Christ werden oder was weiß ich. Ist ja auch nicht so. Man wird ja kein besserer Christ dadurch, dass man diese Gabe hat. Aber ich wusste in dem Moment, ich brauche jetzt diese Gabe. Ich bin so kaputt. Ich komme alleine aus diesem inneren Chaos nicht raus. Und da hat Gott mir diese Gabe gegeben. Seitdem benutze ich diese Gabe. Ich gebrauche sie immer wieder, gerade wenn ich in Notsituationen komme, in Schwierigkeiten, wenn es um okkulte Dinge geht. Bevor ich predige, bevor ich irgendwas mache, wo ich mich für Gott einsetze, rede ich in Sprachen, weil ich merke, das baut mich auf. Das erinnert mich daran, dass Gott größer ist als mein Verstand, dass er größer ist als das, was ich mir vorstellen kann. Und es bringt die Kraft Gottes auch in mein Leben. Es stärkt mich, es macht mich stark. Es ändert etwas in mir. Deswegen kann ich Paulus verstehen, wenn er hier sagt, ich wünsche mir, dass ihr alle in diesen geistgewirkten Sprachen sprecht. Ich wünsche mir das für euch auch. Ich glaube, man muss Ängste ablegen an dieser Stelle und Vorurteile und einfach mal sagen, wenn Gott das als gute Gabe Menschen geben will, warum dann nicht auch mir? Und ich will mich einfach mal dafür öffnen. Wenn Gott mir das geben will, warum denn nicht? Warum denn nicht? Wenn es mir gut tut, warum sollte ich dann darauf verzichten? Ich sage nicht, dass alle in Sprachen beten müssen oder dass das ein Zeichen ist, dass man jetzt den Heiligen Geist hat. Den Heiligen Geist bekommt man in dem Moment, wo man sich von Neuem gebären lässt, wo Gott uns von Neuem gebiert. Also da kommt nichts mehr hinzu. Da ist jetzt nicht was anders, wenn wir das Sprachengebet bekommen. Es ist eine Gabe wie andere Gaben auch. Wie soll es denn jetzt sein, heißt es in Vers 6, Geschwister, wenn ich zu euch komme und in solchen geistgewirkten Sprachen spreche, was bringt euch das? Das ist doch nur dann sinnvoll, wenn ich euch auch eine Botschaft bringe, in der etwas bislang Verborgenes enthüllt und eine Erkenntnis weitergegeben wird, also eine prophetische Aussage oder eine Lehre. Etwas weiter unten heißt es in Vers 9, genauso ist es bei euch. Wenn ihr in diesen geistgewirkten Sprachen keine verständliche Aussage macht, Wie kann man dann das Gesagte verstehen? Ihr seid dann wie Leute, die einfach in den Wind reden. Also das Sprachengebet jetzt zur Evangelisation zu nutzen, ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll, ja, weil die Leute das gar nicht verstehen können, was man dann sagt. Es sei denn, es ist so ein Erlebnis wie Pfingsten, dass Gott dann auch die Übersetzung noch den Leuten dazu schenkt. Wenn ich nun die Bedeutung dieser Laute nicht kenne, dann bin ich für den, der redet, ein unverständlicher Ausländer. Und für mich als ist der andere ein Ausländer, den ich nicht verstehe. Genauso ist es auch bei euch. Wenn ihr euch schon intensiv um die Geisteserfahrungen bemüht, dann bemüht euch darum, dass ihr Anteil habt am Aufbau der Gottesgemeinde. Deshalb soll der, der in einer geistgewirkten Sprache spricht, darum beten, dass er sie auch übersetzen kann. Wenn ich also in einer geistgewirkten Sprache bete, dann betet mein innerster Geist. Mein Verstand aber bleibt davon unberührt. Und ich glaube, das ist das, was uns manchmal solche Angst macht, wenn man an Sprachengebet denkt, dass wir das Gefühl haben, da ist mein Verstand ausgeschaltet, da passiert was mit mir, das kann ich nicht mehr kontrollieren. Aber ich glaube, genau darin liegt die Chance der Sprachenrede, dass wir uns eben nicht ständig selber beschränken und einschränken, sondern dass wir Gott Freiraum geben. Mein Verstand bleibt davon unberührt, aber mein Innerstes wird dadurch aufgebaut. Es erweitert vielleicht nicht meine Erkenntnis, aber es heilt vielleicht so manche Wunde in mir, an die ich mit dem Verstand gar nicht rankomme, wo ich mit dem Verstand gar nicht viel ausrichten kann, wo auch andere Menschen mit ihren Verstandesargumenten und Hilfen mich nicht erreichen können, weil es so tief innen drin ist. Wo Gott aber durch seinen Geist Zugang hat und durch seinen Geist auch durch das Beten in Sprachen mich verändern und aufbauen kann. Was ist denn jetzt angebracht, fragt Paulus. Ich werde mit dem Geist beten und ich werde auch mit dem Verstand beten. Ich will in der Dimension des Geistes Loblieder singen und ebenso will ich Psalmen mit dem Verstand singen. Beides ist wichtig, beides ist richtig. Wir brauchen beides. Wir brauchen jede Art von Gebet und wir haben uns mit einigen Arten ja schon beschäftigt und werden auch noch einige in dieser Reihe kennenlernen oder vertiefen. Aber auch das Sprachengebet ist wichtig und gehört dazu. Und ich hoffe, dass ich einige Vorurteile vielleicht bei euch etwas lockern konnte, dass ihr euch nochmal drauf einlassen könnt, dass ihr vielleicht auch gemerkt habt, es ist was Gutes, was Gott uns schenken will. Wir müssen keine Angst davor haben. Ich glaube, dass es unseren Gemeinden in Deutschland besser gehen würde, wenn wir diese Ablehnung dieser Gabe aufgeben würden. Denn Gott schenkt sie uns. Es ist ja nichts, was Menschen erfunden haben. Es ist ja etwas, was Gott zum Aufbau des einzelnen Christen schenkt und auch zum Aufbau der Gemeinde schenkt. Und von daher sollten wir uns fröhlich dafür öffnen und sagen, Herr, wenn du mir diese Gabe schenken willst, dann will ich sie auch gerne aus deiner Hand annehmen. Das werden wir nachher machen. Wer möchte, kann nachher kurz in die Kapelle kommen. Da werden wir mit euch beten, das Angebot machen. Wer das noch nie für sich so erfahren hat oder ausprobiert hat, in Sprachen zu beten. Wir beten miteinander einfach und gucken, ob Gott dir diese Gabe schenkt oder nicht. Es ist ein kleines Experiment, eine kleine Übung. Nichts Dramatisches, nichts Besonderes, nichts, was jetzt irgendwie dein Leben radikal verändern wird. Aber es ist ein Plus, ein Bonus, ein Geschenk, was Gott dir vielleicht machen will, damit du diese innerste Beziehung zu Gott besser pflegen kannst. Wenn du innerlich noch aufgebaut werden willst und musst, dann schenkt Gott dir diese Gabe. Amen. Ja.